Guten Abend, wir freuen uns sehr, euch heute zu unserem Anlass Netzpolitischer Abend begrüßen zu dürfen. Das Thema heute Hass im Netz. Unser Gast ist Sophie Achermann, sie wird danach noch gleich vorgestellt, aber zunächst möchten wir uns kurz vorstellen. Mein Name ist Nicole Pauli, ich bin bei der Digitalen Gesellschaft mit dabei und darf euch heute mit durch diesen Abend begleiten. Und mein Kollege Jörg Mäder, magst du kurz zwei Worte zu dir selbst sagen?
Auch langjähriges Mitglied der Digitalen Gesellschaft und sonst in der Digitalpolitik sehr aktiv.
Genau, super, vielen Dank. Dann kurz, was wir heute vorhaben zum Ablauf. Der Anlass wird ungefähr eine Stunde dauern. Wir werden eine kurze Einführung machen, da sind wir schon mittendrin. Danach wird Sophie euch etwas vorstellen zum Thema Hass im Netz. Und danach wird es eine moderierte Diskussion geben, wo auch ihr dann die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Am Schluss noch eine offene Diskussion mit Bar. Das Ganze wird auch aufgezeichnet. Wir werden besonders die erste Stunde ungefähr aufzeichnen und danach werden wir die Übertragung und den Stream beenden. Gut, noch ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsorinnen und Sponsoren, das Debattierhaus Karl der Große, die WOTS und C3VOC, die uns unterstützen bei diesem Event. Und nun zu unserem Gast und Ehrengast von heute.
Herzlichen Dank, Nicole. Ja, unser Gast Sophie Achermann ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der Public Discourse Foundation, einer Stiftung, die sich der Erforschung und Stärkung des öffentlichen Diskurses im Internet widmet. In Zusammenarbeit mit der ETH wurde die Stiftung gegründet, um innovative Ansätze für einen konstruktiven und inklusiven Dialog im digitalen Raum zu entwickeln. Vor ihrer Tätigkeit bei Public Discourse Foundation war Sophie Achermann 5 Jahre lang Geschäftsführerin der Schweizer Frauendachverband Alias F. Dort initiierte sie das Projekt Stop Hate Speech, ich habe damals schon davon gehört und war sehr froh, dass es das gibt, das Vorgängerprojekt jetzt eines neuen großen Projektes. Und den Berufseinstieg hattest du noch etwas früher bei den Parlamentsdiensten für 9 Jahre. Also schon länger auf dem politischen Parkett, aber auch auf dem Parkett, wo es vom Diskurs her sehr schnell mal sehr heiß zu und her gehen kann. Herzlich, meine Damen und Herren, die Bühne ist frei für dich, Sophie.
Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich werde ganz kurz am Anfang, ich wurde gebeten, ein Input zu machen, ungefähr 30 Minuten. Ich monologiere nicht so gerne, wie ich diskutiere, sprich ich werde 10, 15 Minuten etwas sagen und dann freue ich mich auf eine aktive Diskussion. Sie haben es gehört, wir kommen von der Public Discourse Foundation. Was uns antreibt und wirklich lang beschäftigt hat, ist Hate Speech. Ich habe Ihnen hier vieles weggenommen, was in den Blasen steht. Das macht keine gute Laune, um diesen Abend so zu beginnen. Wir wissen alle, Hate Speech ist ein Problem. Hate Speech drängt Menschen aus dem Diskurs. Hate Speech nimmt anderen Menschen die Meinungsfreiheit und doch ist es nicht ganz einfach. Und niemand weiß ganz genau, was man gegen Hate Speech machen kann und was sich lohnt. Wir haben ein Projekt gestartet vor 5, 6 Jahren, Stop Hate Speech. In diesem Projekt haben wir zusammen mit der ETH Zürich und der Uni Zürich einen Algorithmus entwickelt, der Hassrede erkennen soll. Das haben wir geschafft, aber es hat wirklich sehr viel Aufwand gebraucht. Wir haben am Schluss 420.000 Kommentare annotiert, dass dieser Algorithmus ungefähr verstanden hat, was wir meinen, wenn wir Hate Speech sagen. Es ist auch nicht ganz einfach, weil es gibt keine allgemeine Definition von Hate Speech. Wenn wir von Hate Speech reden, meinen wir einen Angriff gegenüber Menschen aufgrund von ihrer Personengruppe oder Identität. Also etwas, was sie nicht frei ablegen kann und etwas, was einem ganz tief im Herzen trifft. Also es sind nicht einfache Beleidigungen und es geht auch nicht um andere Meinungen, sondern es geht wirklich um Hass gegenüber einer Identitätsgruppe. Wir haben einiges gelernt in diesen Jahren. Wir haben gesehen, dass Online-Hass auch Offline-Konsequenzen hat. Und wir versuchen eigentlich nicht mehr ganz zu unterscheiden zwischen virtuell und nicht virtuell, weil es hat immer den Anschein, als könnte man, wenn man virtuellen Hass bekommt, nach Hause gehen, das Telefon ausschalten und dann wäre das Leben wieder gut. Und meistens ist es eben nicht ganz so einfach. Wir leben mittlerweile in einer Welt, wo wir online arbeiten, uns verabreden, uns verlieben. Und dann so zu tun, als wäre online und offline ganz getrennt, ist nicht ganz so einfach. Es gibt eine Normalisierung von Hassrede, es gibt eine Verschiebung vom Diskurs und es kann zu Polarisierung führen. Und was wir aber auch sehen, ist Plattformen und vor allem in der Schweiz. Medienplattformen heißt, sie müssen moderieren, sie sind dazu aufgerufen und verpflichtet, aber Moderation bedeutet immer zwangsweise Zensur. Und dann ist die Frage, was für Zensur ist angebracht und notwendig und wo ist es Zensur wirklich, wo einschneidet in die Meinungsfreiheit. Und das ist so die Komplexität von diesem Thema, das wir irgendwie versuchen zu ergründen. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Wir machen sehr viele deskriptive Analysen bei der Stiftung. Das sind 3 Medienhäuser. Wir haben sie anonymisiert, Medium 1, 2 und 3. Die bekommen pro Tag so zwischen 4.000 und 8.000 Leserkommentare im Durchschnitt. Und Sie sehen, Medium 1 muss ungefähr 86% aller Kommentare manuell noch einmal moderieren. Es hat einen Algorithmus, der sollte das ausfiltern. Und das funktioniert eher relativ schlecht. Oder es ist einfach nicht ganz so einfach, auch für den Algorithmus zu entscheiden, ob etwas publiziert werden soll. Das ist aufwendig, wirklich, wirklich aufwendig. Was wir auch sehen, ist, dass es sehr wenig Menschen sind, die sehr hasserfüllt sind. Also es ist so bei Schweizer Zeitungen, dass ungefähr 1% der User ist ungefähr verantwortlich für 55-70% vom ganzen Hate Speech. Wir haben das auch angeschaut auf Twitter und das sieht vormals Twitter, wo man noch forschen konnte auf Twitter, auch wenn man nicht reich war. Und da war das wirklich das gleiche Bild. Es sind wenig Menschen, die Hass produzieren. Es ist so, dass aber diese wenigen Menschen wahnsinnig aktiv sind. Wir haben mal geschaut, dass wirklich die Top 5 von den Haters machen 50% vom ganzen Content von den Kommentaren, die eingeschickt werden. Es sind Menschen, die scheinbar vor allem extrem viel Zeit haben. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Zeitungen bis zu 70% von allen Kommentaren, die eingeschickt werden, löschen. Und dabei sind es auch ganz viele Kommentare, die nicht gegen ihren Etikett verstoßen. Es ist teilweise wirklich aus Überforderung, weil es schier zu viel ist. Aber wir haben da wirklich offensichtlich ein Problem. Wenn ich erzählen würde, dass Russland 70% von den Kommentaren nicht veröffentlichen würde, würden alle Zensur schreien, ohne Frage. Also wir müssen arbeiten daran, dass diese Rate, wie viel gelöscht wird, wirklich runterkommt. Da müssen wir aber unterscheiden auch. Es gibt Hate Speech und es gibt Hate Speech. Wir reden von illegalem Hate Speech, alles was strafrechtlich relevant ist. Das ist in der Schweiz zum Beispiel Aufruf zu Gewalt oder Homophobie und Rassismus. Ich würde jetzt Sexismus dort auch reinnehmen, aber das ist meine sehr persönliche Meinung. Ich glaube, es gibt Sachen, wo wir uns alle einig sind, das gehört gelöscht und das gehört nicht angezeigt. Wirklich sehr krasse, diskriminierende Aussagen. Aber dann gibt es eine sehr große Grauzone, das, was hier in hellblau gemacht ist, was wir immer noch sehr interessant finden von der Grafik her, es wäre diese Grauzone in blau. Das sind Kommentare, wo wir wissen, sie sind sicher verletzend. Aber es ist auch vielleicht nicht extrem krass, dass es dann die Frage ist, muss man das wirklich löschen? Es gibt halt kein Recht darauf, dass ich nichts lese im Internet, was mich nichts verletzt. Das ist grundsätzlich ein Problem. Es ist aber auch so, dass wir finden, wenn wir einen offenen Diskurs haben wollen, müssen sich alle Leute einigermaßen sicher fühlen, dass sie auch sich wohlfühlen, dass sie sich mitteilen dürfen. Das ist auch eine Aufgabe einer Demokratie, dass man Leute hört. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das? Und es gibt durchaus Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten neben dem Löschen, was wir immer finden, Löschen ist eine Notwendigkeit, sich zu überlegen, was kann man machen. Und wir haben ein Experiment gemacht mit der ETH Zürich 2021, wo wir dieses Konzept von Gegenrede analysiert haben. Also wenn ich auf einen rassistischen Tweet reagiere, es war ein Tweet noch damals, das darf man glaube ich noch sagen, wenn ich reagiere auf einen rassistischen Tweet, was passiert damit? Und wir haben uns 3 Strategien angeschaut. Das erste war Humor. Wenn ich mit Humor reagiere auf diesen Kommentar, wir können diskutieren, ob das wirklich lustig ist. Hier, was Sie hier oben sehen als Meme, ich finde immer noch nicht, aber es ist ein Please, Sir, stop tweeting. Es ist nicht wirklich lustig, aber es war eine Art humoristisch zu versuchen, den Leuten zu sagen, finden wir nicht so cool. Dann gab es eine Strategie, wo wir versucht haben, vor Konsequenzen zu warnen. Also stellen Sie sich vor, deine Mutter, Ihre Chefin, Ihr Chef würde das lesen, was Sie hier schreiben. Und das Letzte war, den Leuten zu sagen, hey, das ist sehr verletzend für die Personengruppe XYZ, also zu versuchen, auch gewisse Empathie aufzubringen. Wir haben dann, Sie müssen sich vorstellen, wenn jeder diese Experimente macht, ist das wie wenn man ein neues Medikament entwickelt. Also es gibt eine Gruppe von Personen, die schreiben einen rassistischen Tweet und die bekommen keine Behandlung. Die gehen dann weiter mit ihrem Leben wie bis anhin und die anderen haben wir behandelt mit einer von diesen Strategien, um zu schauen, gibt es einen Effekt im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und wir haben wirklich gesehen, dass es effektiv, und das ist diese blauen Balken, effektiv einen Effekt gibt. Also wenn ich empathisch reagiere auf diesen Tweet, respektive mit der Personengruppe, haben die Leute insgesamt weniger getweetet. Sie haben insgesamt weniger rassistische Tweets abgesetzt in den Folgewochen und sie haben ihr Tweet einiges häufiger gelöscht, als wenn sie nicht behandelt worden wären oder als wenn sie mit einer anderen Strategie behandelt worden wären. Ehrlicherweise, das ist jetzt nicht das, was morgen die Welt ganz alleine retten wird. Aber es ist doch wichtig zu sehen, dass Zivilcourage im Netz effektiv Wirkung entfalten kann. Wie das so ist und dass man uns nicht vorwerfen kann, ja, das war jetzt ein Versuch und ihr hattet Glück, haben wir das noch einmal wiederholt und dass wir sehen, wie unglaublich kompetent wir sind, machen wir Sachen, die dann niemand mehr versteht. Aber das zweite Experiment haben wir verschiedene Strategien untersucht, verschiedene Empathiestrategien, alle funktionieren relativ gleich gut. Und es ist wirklich so, es funktioniert. Leute schämen sich etwas mehr, sie ziehen sich zurück und sie tweeten wirklich weniger rassistisch nachher. Wir haben jetzt gerade auch verschiedene Experimente mit Medienhäusern, die wir durchführen. Und es ist nicht unspannend zu sehen, wir versuchen verschiedene Sachen aus. Wir probieren zu schauen, was können die Leute in der Moderation ändern, vielleicht auch am Design ändern, effektiv, dass wir weniger Sachen löschen müssen, dass die Diskussion grundsätzlich besser wird, im besten Fall, dass nicht nur Männer mitdiskutieren, weil es ist effektiv so, dass es 90% Männer sind, die kommentieren, 10% Frauen. Wir kennen auch eine Geschichte aus Österreich, da haben sie ein Magazin, da kommentieren 90% Männer, 10% Frauen, dann haben sie vom Gleichen ein weibliches Magazin, um mehr Frauen anzuziehen. Dort kommentieren 90% Männer, 10% Frauen. Also es scheint irgendwie so zu sein, dass sich Frauen nicht ganz wohlfühlen. Und es ist auch eine Frage, wie schaffen wir es, dass Frauen sich genug wohlfühlen, dass sie ihre Meinung dazu geben. Im Moment haben wir etwas untersucht, und zwar was passiert, wenn wir Leuten ein Mail schreiben, wo ein Kommentar gelöscht wurde. Und wir reden da nicht von einem Kommentar, den die Medien gerade das blöd finden, sondern wirklich krasse Verstöße gegen ihren Etikett. Und es hat mich wirklich erstaunt zu sehen, dass die Menschen sich das zu Herzen nehmen und der Hassanteil von diesen krassen Kommentaren abgenommen hat, wenn man ihnen sagt, hey, das finden wir nicht okay. Wir müssen jetzt noch schauen, war das wirklich halt, wenn man das erste Mal eine Mail bekommt, dann ist man etwas erstaunt so und dann vielleicht die nächsten 5 Mal nicht mehr und das werden wir uns anschauen. Aber es ist eigentlich schön zu sehen, man kann doch mit den Menschen arbeiten, auch wenn sie eigentlich sehr hasserfüllt scheinen. Genau. Ich bin schon am Ende. Ich freue mich sehr. Das waren 10 Minuten, oder? Ja? Sorry? Gut, ich lasse hier. Ich muss auf dem lassen.
Wow! Kurz und bündig, aber sehr gehaltvoll, würde ich mal sagen. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in eure Arbeit. Vielleicht gerade eine erste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, als du jetzt gerade gesprochen hast. Du hast auf die soziodemokratischen Unterschiede, Männer kommentieren mehr, Frauen kommentieren weniger. Habt ihr auch kulturell Unterschiede festgestellt? Also habt ihr eure Untersuchungen primär in der Schweiz, nehme ich an, durchgeführt? Gab es da Unterschiede zwischen zum Beispiel Deutschschweizern und der Romandie? Haben die anders reagiert? Oder? kann man so gar nicht sagen.
Die Romandie hat noch viel weniger Geld für Journalismus, das heißt, sie machen gar keine Kommentarspalten. Nein, wir haben uns effektiv auch angeschaut, es ist nicht so klar, wir sehen nicht unbedingt einen großen Unterschied. Mhm. Die Westschweiz hat einen großen Einfluss aus Frankreich, ja. Wir haben einen großen Einfluss aus Deutschland. Viele Leute, die bei uns kommentieren, sind keine Schweizer oder in der Schweiz wohnhaft, sagen wir es so. Und das ist in der Westschweiz etwas ähnlich, was auch wieder dafür spricht, dass wahrscheinlich Nationalismus und Digitalthema noch viel weniger Sinn macht. Darüber hinaus wissen wir extrem wenig über die Leute, die Hass schreiben. Das sind wirklich Anekdoten von den Medien selber. Wir haben keine Personendaten. Wir bekommen wirklich nur die Kommentare oder dann zur Identifikation eine Nummer, dass wir wissen, dass die gleiche Person noch einmal oder nicht kommentiert hat. Aber darüber hinaus wissen wir sehr, sehr wenig.
Okay. Danke vielmals.
Machen dann die Medienhäuser untereinander? Helfen Sie? Also du hast gesagt, Sie sind teilweise überfordert, Sie müssen 70-80% der Kommentare schon mal grundsätzlich löschen. Was irgendwie erschreckend ist, man hofft immer so die 5%, die sich nicht benehmen können. Oder kämpft da jedes Medienhaus für sich alleine?
Wir versuchen effektiv diese Zusammenarbeit zu fördern, weil, und ich finde das auch nicht immer ganz fair, im Vergleich zu den sozialen Medien sind die Schweizer Medien verpflichtet, dass jeder Kommentar, der dort steht, der rassistisch ist, wird nicht der Kommentarschreiber angezeigt, sondern der Chefredaktor. Also es ist wirklich seine publizistische Verantwortung, dass sie nichts publizieren, was nicht okay ist. Und das kann man sagen, ist okay, aber wenn dann nebendran auf Facebook und Instagram unter ihren Artikeln dann absolut Rambazamba läuft, dann versteht man das dann nicht mehr ganz so gut, was genau dort der Unterschied sein soll. Sprich, sie müssen extrem gut moderieren. Es ist aber nicht etwas, wo die Medien, glaube ich, das Gefühl haben, dass sie viel Geld machen können. Sprich, wir versuchen auch etwas, sie zu stärken, auch zu sagen, man kann das auch als Chance sehen. Es wäre eine Option, auch an Relevanz zu gewinnen gegenüber den sozialen Medien, zu sagen, diese Kommentarspalten sind wichtig, wir können da selber kontrollieren, wir sind nicht angewiesen auf das Silicon Valley, wir haben mega viel Gestaltungsfreiheit und Raum. Das heißt, wir versuchen, sie immer wieder zusammen an den Tisch zu bringen und zu schauen, wie sie sich gegenseitig unterstützen können.
Du hast ja gesagt, ihr habt mal einen Algorithmus entwickelt, der Hass erkennt. Das ist ja, ich gehe mal davon aus, es ist der gleiche Hass auf allen Medien. Da wird es ja nicht groß noch branchenspezifisch etwas gehen. Oder das müsste eigentlich im Interesse liegen, da zusammen einen Algorithmus so zu trainieren, dass er an allen Medien dient.
Ja, die Medien haben schon unterschiedliche Vorstellungen von, wie hart es zugehen darf. Das ist effektiv so. Und das darf auch okay sein. Es ist immer noch ein Medium, sie dürfen entscheiden, ob das jetzt ihre Leserspalte ist und sie entscheiden, was dort publiziert wird und was nicht. Wir wären froh, es würde möglichst viel publiziert. Was etwas das Problem ist, ist, unser Algorithmus findet Hassrede, aber es ist kein Moderationsalgorithmus. Also es gibt ganz viele Sachen, die werden ausgeschwemmt, wie Schweizerdeutsch wollen sie nicht publizieren. Sind wir wieder beim Thema. Sie finden es auch nicht so toll, wenn jemand über das eigene Medium redet, in der Kommentarspalte. Das wird meistens auch nicht publiziert. Und es gibt noch so einige Kniffs mehr, oder was ganz speziell ist, und das schaffen wir auch nicht, oder haben wir nicht trainiert, und das sind sie auch nicht so gut, sie möchten gerne kontextrelevante Diskussionen. Also das heißt, wenn ich halt über Schweizer Politik rede, habe ich wenig Lust, dass dann über Putin gefaselt wird und umgekehrt, oder? Und dort versuchen sie, dass irgendeine Diskussion rund um das Thema läuft, so genau. Und das kann unser Algorithmus zum Beispiel auch nicht.
Und noch eine kurze Frage zu diesen Moderatoren, die ja dann doch dafür verantwortlich sind, eben beispielsweise mit Empathie auf solche Hasskommentare zu reagieren. Wie geht es diesen Menschen? Also wie haben die irgendwie Strategien entwickelt, wie sie damit umgehen, dass sie sich eigentlich tagtäglich mit Hass auseinandersetzen müssen? Man kennt es ja von den Content-Moderatoren der sozialen Plattformen, von Facebook, Twitter, die da jegliche sehr, sehr schlimme Dinge sehen mussten und das flaggen mussten und taggen mussten, als nicht zu publizieren. Das ist natürlich eher dann im Großen ein Thema, aber jetzt auch für Medienhäuser oder für Journalistinnen und Journalisten oder wer auch immer das macht. Gibt es da Strategien, Strukturen, die diesen Menschen helfen, damit umzugehen?
Ja, also einerseits ist es so, dass das ist das Glück noch, es ist nur Text. Man sieht, also es ist nicht ein Vergleich mit Facebook, wo wir noch von Kinderpornografie zu allem reden, oder? Von dem her ist das sicher schon mal einfacher. Wir haben selber ein Beispiel, weil wir haben für den Algorithmus so diesen Gold Standard annotiert, ganz am Anfang, und haben uns da selber durch ganze viele Kommentare gewühlt, und meine Mitarbeiterin für die Romondi, der ging es nach 2 Wochen sehr, sehr schlecht, effektiv. Wenn wir mit Medien reden, haben alle unterschiedliche Strategien. Es gibt 1-2 Medien, die probieren das relativ gut zu machen, und sie haben einfach sehr, sehr kurze, sie arbeiten nur 3 Stunden am Stück. Okay. Und das ist wie so das Verträglichste, ich glaube, dass man einfach möglichst nicht so lange das dann machen muss. Mhm. Was du vorher gefragt hast, mit Empathie mitdiskutieren, wir würden es sehr gerne sehen, wenn die Medien mehr mitdiskutieren würden, würden das auch gerne wissenschaftlich begleiten. Es gibt einen Versuch bei einem Medium, wir sind gespannt, wie das läuft, aber im Moment ist es so, dass die Moderatoren kaum genug Zeit bekommen, um effektiv einfach zu sagen, wollen wir oder wollen wir nicht. Und dort ist sicher klar, dass Algorithmen einen wichtigen Beitrag leisten, aber wir reden immer von Human in the Loop, also es braucht am Schluss, weil es ist einfach nicht sehr einfach zu entscheiden, wo hört Meinungsfreiheit auf und wo ist die Würde von Menschen dann wirklich bedroht, und das ist auch eine Diskussion, die ich finde, sollte nicht nur bei den Medien geführt werden, sondern ganz breit in der Gesellschaft, und diesen Diskurs vermisse ich ziemlich stark in der Schweiz.
Und es könnte dann auch sein, wenn ein Artikel über Hass im Netz kommt, da müssen ja Kommentare, Textzitate, müssen ja der KI auch noch unterscheiden, was ist ein Zitat, was ist eine Replik, was ist ein, oder wenn du sagst, man soll auf die Empathie anspielen, muss man unter Umständen die Formulierung nochmals erklären. Also das ist wahrscheinlich für eine KI nicht ganz einfach zu unterscheiden.
Nein, effektiv, und auch da. Wir wünschen uns schon lange und werden das versuchen, ein Bot zu programmieren oder respektive eine Gen-AI, wo ich kann mein Hate-Speech reintun, der gibt mir einen Vorschlag für ein Counter-Speech raus.
Mhm. Ein Love-Bot, der euch zurückschlägt.
Aber immer noch, du musst kommen und deinen Hass-Kommentar uns geben und wir geben dir einen Vorschlag. Und du musst dann entscheiden, passt das und kann man das so brauchen. Was wir einfach sehen, viele Leute würden mega gerne reagieren, aber wissen einfach schlicht nicht wie, und wir haben schon etwas die Hoffnung, dass wir sie etwas spielerisch drauf lüpfen können, also, dass man doch anständig reagieren könnte.
In der E-Mail-Welt gibt es ja den Ratschlag, wenn du zu viele Sätze brauchst, drück senden erst am nächsten Tag. In der Regel löschen dann die meisten den Entwurf und schreiben nochmal. Was sind jetzt für dich so, für die Leute, und ich vermute, das ist jetzt hier eher überrepräsentiert, die eigentlich sehr gerne einen Dialog führen würden, auch online. Was ist so deine Strategie für diese Leute, dass sie nicht verzweifeln?
Ja, vieles wie auch offline. Ich denke, keine Leute nicht anschreien, nicht viel Großbuchstaben, keine Ausrufezeichen. Nein, es ist grundsätzlich, also nur lustig zu sagen, es gibt wirklich auch Versuche, wenn man Leuten, und das ist schon nur, wir machen das Testen, aber das sollte gut funktionieren, wenn man einfach schnell fragt, möchtest du das wirklich so posten? Dass schon ganz viele Leute ihre Meinung ändern. Also schon nur die Rückfrage, bist du sicher? Wir würden gerne so ein Direct Feedback versuchen. Ganz grundsätzlich, ich finde, mit Menschen, die wirklich sehr hasserfüllt sind, diskutiert man nicht unbedingt. Also es muss nicht immer eine Diskussion sein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Diskussion und Reaktion. Und wenn man etwas sieht, was wirklich krass diskriminierend ist, kann man der Person auch einfach sagen, hey, ich finde das nicht okay. Und zwar weniger, dass die Person mir gegenüber online sich dann groß schämt oder die Meinung ändert, sondern dass alle anderen Menschen rundherum merken, aha, okay, sind nicht alle dieser Meinung. Und das kann gerade auch für betroffene Personengruppen wahnsinnig wichtig sein.
Du hast jetzt gerade gesagt, Jan, warum? Ich komme ja ein bisschen aus der Politik und wir werden ja sehr gerne angegriffen. Und bei uns ist teilweise die Regel, dass man sich selber nicht verteidigen soll, ja, sondern sein Netzwerk aktivieren, die anderen auf der Liste oder Mitstreiter, die dann eben diese Empathiebomben oder den humorvollen Counterattack fahren soll und man sich selber eigentlich raushalten soll. Ist das eine sinnvolle Strategie, oder?
Unbedingt, unbedingt. Wir sagen genau das Gleiche. Wir bieten auch wirklich Kurse an, um den Leuten zu sagen, hey, falls das vorkommt, falls du, weil du exponiert bist, in welchem Form auch immer mal in eine solche Situation kommst, wir schauen mit deinem Umfeld, wer übernimmt welche Position. Also es gibt Leute, die, wenn es wirklich schlimm ist, dass sie deine Social Media Kanäle durchgehen, Sachen löschen, Sachen vielleicht auch speichern, wenn es dann mal zu einer Anzeige kommen sollte. Und wer reagiert? Weil es ist einfach selber Unmengen schmerzhafter. Also ich merke das auch immer, wenn ich in den Medien über Hate Speech rede, bekomme ich Hate Speech, einfach, ich denke, als Witz auch. Aber mein Mann findet das dann ziemlich unterhaltsam und mich trifft es einiges mehr. Und insofern ist es dann gut, ihm macht es keine Angst, oder? Und bei mir gibt es dann doch Momente, wo ich mich nicht mehr ganz so wohl fühle. Und ich weiß danach, nach 2 Wochen ist es wieder vorbei. Das ist auch, aber man muss irgendwie Strategien finden. Wir müssen ehrlich sein, es wird nie eine Welt geben ohne Hate Speech. Und ich finde da auch, um etwas in der Lanze zu brechen, auch für die bösen sozialen Medien, wo ich auch finde, es gibt eine Verantwortung, aber man tut manchmal so, als hätte Mark Zuckerberg ganz alleine Hate Speech und Fake News und Kinderpornografie und Drogenverkauf und alles erfunden, Menschenhandel auch noch. Und es trifft ihn vielleicht eine gewisse Schuld, dass man sehr einfach an diese Inhalte kommt, da bin ich mega einverstanden. Aber es gibt sehr viel Böses, das menschgemacht ist und das müssen wir auch noch anders angehen.
Vielleicht gerade zum Thema Mensch gemacht. Also wir, all diese Strategien, die ihr ja ausgetestet habt und auch all das, was wir jetzt diskutieren, setzt eigentlich voraus, dass am anderen Ende der Absender auch eine Person oder ein Mensch ist, der die Empathien auch nachempfinden kann. Die Tendenz zeigt ja aber schon auch in die Richtung, dass eben diese sogenannten Bots auch immer mehr aufkommen, dass immer mehr auch KI-generierte Texte sind, immer mehr KI-generierte Profile auch online sind. Wie soll man dann vielleicht in 5, 10 Jahren perspektivisch betrachtet damit umgehen, dass dann halt am Gegenende nicht mehr ein Mensch ist, der beispielsweise Hasskommentare unter einen Artikel verfasst?
Ja, das wird eine schwarze Zukunft. Nein, ich glaube, also bei den Medien im Moment in den Kommentaren sehen wir diesen Trend noch nicht. Noch nicht effektiv. Ich glaube, auch da gibt es etwas die Frage, aus welcher Perspektive schaue ich mir etwas an. Ich glaube, die Medien haben dort eine andere Aufgabe. Wir als Gesellschaft, ist es halt so, dass wir haben gesehen, Counterspeech nützt. Okay, wenn wir davon ausgehen, es ist ein Bot und dann nützt es nichts mehr, haben wir aber gesehen im zweiten Experiment, wenn ich Counterspeech mache, wird dieser Tweet auch weniger geteilt und geliked. Also diese Bystanders, denen kommt einfach eine unglaublich wichtige Stellung bei. Und wir sehen in der Gesellschaft, der große Teil sind Bystanders. Die lesen einfach Inhalte. Und dann aus Opfersicht, und das ist effektiv so, jeder einzelne Counterspeech-Kommentar ist wirklich eine Wohltat. Mhm. Und dort auch immer, sowieso im Zweifel, auch wenn man nicht genau weiß, ob es Hate Speech ist oder nicht, einfach sich für jemanden einsetzen, solidarisch sein, für die Mitmenschen einstehen, wie man das im Offline-Leben eigentlich auch erwartet, das ist im Internet extrem viel wert und die Leute sind es einem sehr dankbar. Und dann ist es der Person das egal, ob ich beleidigt werde für einen Bot oder nicht. So, genau.
Okay, super, danke.
Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ist das Saalmikrofon schon bereit?
Ich glaube nicht.
Also mal bereit machen, wir haben sicher noch 1, 2 Fragen aufgelacht. Der Hinweis bitte, wartet auf das Mikrofon, wir sind im Stream drin, das wäre unfair, wenn da die Frage nicht gut rüberkommt. Du hast es gesagt, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass sehr viele Kommentare im deutschsprachigen Raum, eigentlich für den ganzen deutschsprachigen Raum, die kommentieren. Also das heißt, Deutschland dominiert die deutschsprachige Szene, kann man das schon fast so sagen, oder?
Nein, das kann man nicht sagen, aber es ist die Grenzen sind extrem fluid. Das kann man sagen. Und also es sind auch ältere Zahlen, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Es gibt mehrere Medien, die sich ganz bewusst in gegen andere Länder richten und auch Artikel verfassen, die sich ganz klar auf ein anderes Land beziehen. Dann ist es auch nicht verwunderlich, dass dann auch mehr Leute von dort mitdiskutieren. Es gibt auch einiges mehr Deutsche als in der Schweiz, das wissen wir auch. Wir arbeiten mit dem Spiegel zusammen in Deutschland, die haben 80.000 Kommentare pro Tag, das ist wirklich wahnsinnig, das Kommentarvolumen. Was ganz spannend ist, es werden ungefähr 10% gelöscht und in Österreich mit dem Standard, mit dem wir arbeiten, werden 2% gelöscht. Also wir scheinen in der Schweiz schon noch einen spannenden Umgang zu haben. Was wir jetzt machen möchten, ist uns mal anzuschauen, sind sie hart gebacken und finden einfach ganz viele Sachen, die wir nicht okay finden, okay? Oder sind sie einfach weniger gruselig?
Jetzt der englischsprachige Raum ist so in dem Sinne der größte Raum im Internet, weil du hast sehr viele, die eine Englisch als Erstsprache haben, auch sehr viele als Zweitsprache. Macht es das Problem noch größer oder hilft das dann irgendwann wieder auch?
Also es ist noch spannend, ich hatte eine Unterhaltung mit einem Menschen, der lebt in Sri Lanka und hat eben das Gefühl, in Sri Lanka muss es extrem schlimm sein auf Facebook, weil halt Meta sich nicht Mühe gibt, die Sprache zu verstehen. Und er ist dann nach Neuseeland gegangen für sein PhD und war schockiert über das Ausmaß an Hass, das er dort vorgefunden hat. Und er dachte immer, aber eigentlich sollten sie verstehen. Und deshalb sage ich noch einmal, ich glaube, das Verstehen ist nicht unbedingt das Problem. Es ist wirklich zu entscheiden, wie viel wollen sie moderieren, wie groß ist ihr Interesse. Und dann ist auch Moderation kulturell, und ich denke, das ist nicht in Neuseeland eine Frage, aber wo moderiert wird, ist auch eine spannende Frage. Und ich finde es eine unglaublich schwierige Frage. Wir sehen, in vielen autoritären Ländern, in der Türkei, werden jeden Tag unzählige an regimekritischen Menschen geblockt und vom Internet weggesperrt und von Twitter weggeschickt, über das Recht, über die Justiz. Und dann ist effektiv die Frage, was heißt Meinungsfreiheit und wer darf entscheiden, dass etwas nicht mehr angebracht ist. Und ich bin dort einfach mit diesen Zensurgelüsten auch manchmal etwas unter Druck. Und ich finde auch, es muss noch andere Lösungen geben als nur das Löschen. Das ist so.
Gibt es erste Hände, die nach oben gehen? Ja, da schon.
Ja, hallo. Danke vielmals für diese sehr schöne Ausführungen. Meine Frage geht ein bisschen in eine andere Richtung. Eben vorher so die Aussage Meta, die haben nicht so ein großes Interesse oder sind nicht so aktiv am Löschen. Haben Sie nicht zum Teil auch ein Interesse, dass halt eben kontroverse Themen da sind? Also die Clickbait-Variante, was ja zum Teil bei journalistischen Leistungen ja auch da ist.
Also ich arbeite nicht bei Meta, von dem ich habe nicht so viel Ahnung, aber letztes Jahr gab es drei Studien, die veröffentlicht wurden im Science und im Nature, und das waren so die ersten richtigen Experimente, die Meta zugelassen hat. Und das waren Forscher, die haben das wirklich gut aufgegleist und haben wirklich auch so mit Kontrollgruppen getestet. Und haben das untersucht, weil es gibt einfach sehr viele Aussagen, die rumschwirren und niemand weiß, ob es stimmt. Bei YouTube reden wir von diesem Rabbit Hole. Es weiß niemand, ob das effektiv zutrifft, dass wenn ich einmal ein Anti-Vaccine-Ding geschaut habe, dass ich dann nur noch das sehe. Und bei Facebook ist etwas das Gleiche, dass man hat eben von diesen Blasen geredet und dann plötzlich hat man vom anderen geredet und dann gab es noch Cambridge Analytica, das scheinbar für alles verantwortlich war. Und im Endeffekt ist es einfach so, dass niemand wirklich viel weiß, effektiv, was stimmt. Und ich finde das auch die größte verpasste Chance, weil das große Versprechen von sozialen Medien war eigentlich eine Demokratisierung von Diskurs, dass wir alle gehört werden dürfen und können. Und mittlerweile ist das effektiv nicht eingetroffen, auch weil sie der Forschung jeglichen Zugang verweigern. Es ist sicher so, dass eine Diskussion, die emotional ist, sicher mehr ausartet, das ist klar. Aber eine von diesen Studien hat untersucht, wenn man den Feed nicht mehr algorithmisch anzeigt, sondern chronologisch, könnte man denken, sollte man eigentlich weniger hasserfüllte Nachrichten sehen, weil eben genau dieses Clickbaiting nicht funktioniert und es war wirklich das Gegenteil. Und das hat sie überrascht und das ist spannend zu sehen. Es gibt wahrscheinlich effektiv kein Easy Fix für einige Probleme, das hat man herausgefunden. Aber ja, es ist nicht so einfach. Was wir wirklich verlangen würden, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Freedom of Speech und Freedom of Reach. Und man darf gerne vielleicht, wenn man Sachen sagt, die für mich verletzend sind, könnte man auch erwarten, dass es vielleicht nicht jetzt dieser Post ist, der durch die ganze Welt geht, oder? Und das hätte Facebook in der Hand und dort haben sie eine riesige Verantwortung und könnten wahnsinnig viel bewegen.
Also so ein Bremsmechanismus, je nachdem wie der Hasspegel oder der Clickbait-Pegel drin wäre.
Ja, und auch sie verstehen ja schon gut, also sie schaffen ziemlich gut gewisse Inhalte, je nach Ort nicht zu zeigen, auch politische Inhalte. Sie verstehen mega gut, was das ist. Und es gibt wirklich einen Unterschied, wie schnell das dann durch die Welt flattert, oder? Mhm. Und dort finde ich, bevor wir von Zensur reden und was moderiert wird, finde ich, dort hatte man einen mega großen Hebel zu sagen, hey, wir haben eigentlich ganz klare Richtlinien und wenn gegen die verstoßen wird, dann bekommst du einfach kein Reach damit.
Mhm. Also ich habe wir haben ein Thema angesprochen, das ich genau erwähnen wollte. Wie sieht es aus mit der Möglichkeit, Shadowbanning in Betracht zu nehmen? Also anstatt Sachen zu löschen, hat man vielleicht irgendwo ein Portal, dass man Zugang dazu bekommt und dort ist alles drin. Alles, was jemals geflaggt und geshadowbanned wurde, dass man diese Transparenz behält, ohne dass jeder sich damit befassen muss und dass jemand sozusagen im Auditverfahren hinsitzen kann und sagen, was löschen wir konkret? Und meine andere Frage ist noch, euer Modell, die Trainingsdaten dazu, ist das ein öffentliches Modell, ist das ein öffentliches Trainingset oder ist das alles, also es ist halt schwierig, wenn man das publiziert, dann hat man nicht wirklich ein Geschäftscase, weil jeder kann das gleiche Modell trainieren, aber dann ist es halt noch mehr die schwarze Box, die den Diskurs regelt und vor dem habe ich fast mehr Angst als vor dem Hass zu einem gewissen Grad, aber es ist ein schwieriges Wägen zwischen diesen zwei.
Schnell zur zweiten Frage. Wir haben die Kommentare von den Medien bekommen. Das heißt, es sind Kommentardaten, auf denen wir trainiert haben. Und wir dürfen die Daten nicht rausgeben. Wir haben aber, und das ist wissenschaftlicher Standard, wir haben ein Paper veröffentlicht darüber, wie wir trainiert haben, was wir trainiert haben. Und das ist halt die zweitbeste Lösung. Im Endeffekt, wir machen kein Geld damit. Und also es ist wirklich ein Hate Speech Algorithmus. Wir machen das aus Forschungszwecken. Er ist auch öffentlich, also man darf den Algorithmus brauchen. So. Und das ist auch, es ist keine Kapitalisierung dahinter, von dem her finden wir, das ist ganz okay. Wie immer ist die Frage, was ist die Alternative? Heißt irgendjemand beim Blick entscheidet ja oder nein? Ob das besser ist oder weniger gut ist, bezweifle ich sehr stark. Oder das ist die Alternative. Dann zur Frage 1. Ich glaube, dieses Bedürfnis nach Social Media, wo man selber etwas einstellen kann, wie hart sollte es hin und zugehen, das ist schon lange da grundsätzlich. Ich weiß nicht, wie einfach das wirklich funktionieren wird und welcher Teil. Ich denke, es gibt schon, ja. Aber es gibt auch genug Netzwerke, wo man sich wirklich auslassen kann, auch das wissen wir grundsätzlich. Es gibt wenig, wo es anständig zu und her geht. Das fände ich spannender mal zu versuchen. Instagram ist doch das Netteste, aber auch nicht unbedingt weniger schmerzhaft, je nachdem. Also ich denke, Shadowbanning wäre sicher spannend auszuprobieren. Eben, es gibt einfach Inhalte, die sind einfach illegal, das muss einfach gelöscht werden, oder? Und dann sind wir mehr im Bereich von Propaganda und wirklich aktiv Leuten Schaden zufügen wollen. Aber genau, also ich würde das gerne ausprobieren. Das wäre spannend. Wir haben uns mal überlegt, den Medien zu sagen, so die 5% Top-Hasser, sie sollen doch ihnen so tun, als würden sie es veröffentlichen und nicht veröffentlichen, was im Endeffekt keine Rolle spielt, weil die Medien, also wenn sie einen Kommentar schreiben und der nicht veröffentlicht wird, wissen sie das nicht. Von dem her, es gibt einen konstanten Shadowban für alle immer. Und das macht sie offensichtlich nicht weniger mitteilungsfreudig.
Ja, danke vielmals. Du hast vorhin gesagt, dass es eigentlich keine Daten gibt von Facebook und so, man kann da nicht reinschauen. Twitter beim Übergang auf X hat aber ganz viel veröffentlicht, wie zensuriert wird, wie Reichweiteneinschränkungen laufen und alles. Habt ihr das mal untersucht? Spannend. Danke.
Nein, also ich muss schon sagen, eben unser großes Interesse gilt wirklich der Verhinderung von Hate Speech. Insofern finden wir, transparent ist total notwendig für einen guten Diskurs. Wir haben wirklich gesehen, bei Übergang zu Musk, es wurde erstaunlich viel moderiert. Und ich glaube, viele haben sich das ungefähr zurückgewünscht, aber dort reden wir, egal bei welchem Netzwerk, bei welcher Zeitung, wir finden, es muss einfach Transparenz hergestellt werden, wieso, was wird gelöscht, wie viel wird gelöscht, warum wird etwas publiziert, und dort sind sie einfach unglaublich schlecht und verstecken sich hinter der schieren Menge, aber das ist nicht ganz fair, weil ganze Bevölkerungen ausgeschlossen werden, eigentlich bei extrem wichtigen Diskussionen mitzuentscheiden. Und wenn dann das Meta Oversight Board 4 Monate später sich äußert zu einem Fall, an dem man sich nicht mehr erinnert, ist das einfach auch nicht wirklich Transparenz im Endeffekt, oder? Und jetzt bei Musk sehen wir, dass er zwar redet vom Freedom of Speech, aber auch eine sehr spannende Einschätzung hat, was das genau bedeutet, und man so auch einfach ein Netzwerk wirklich zerstören kann, oder?
Also mir ist das Ganze noch ein bisschen zu abstrakt, und zwar habt ihr zum Beispiel auch inhaltliche Analysen gemacht von dem Hate Speech und so, und bezieht sich das zum Beispiel auf bestimmte Personen, auf Gruppen, oder gibt es da wirklich, ja, also weil ich das, also ich sehe das jetzt auch zum Beispiel auch als gesellschaftliches Problem, also ich kenne auch viele Leute, sagen wir mal eine Person, die eine medizinische Behandlung bekommen hat, die Tausende von Franken gekostet hat und nichts gebracht hat oder irgendwie sonst so, also dass die dann vielleicht dem Arzt schreibt, wirklich böse Botschaften und so, oder ist es, also es wirkt ja dann am stärksten, wenn das so von Person zu Person geht. Und wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ja, irgendwie, ihr scheiß Deutschen und so, dann trifft mich das nicht unbedingt. Also so, also tut er das zum Beispiel auch gewichten, also wie das, also wirklich so eine genauere Analyse dann auch, was hinter dem Hate Speech steckt.
Ja, also einerseits haben wir effektiv im Moment nur Kommentardaten der Medien, das heißt, wir haben keine direkte Korrespondenz zwischen Menschen. Ich glaube, dort gibt es auch noch sehr viel mehr Hass auf den verschiedensten sozialen Netzwerken effektiv. Dann, ob wir den Hass gewichten, ich glaube, dort kann ich verweisen auf die Definition von Hate Speech, eben, dass es wirklich eine Personengruppe trifft, und ich glaube, das ist etwas, das Spezielle im Vergleich jetzt zu, also wir sagen, es gibt toxische Sprache, die finden wir jetzt auch nicht mega cool, sie interessiert mich etwas weniger, weil sie in der Demokratie vielleicht einen weniger großen Einfluss hat. Ich vergleiche es immer etwas mit Hooligans in einem Fußballspiel, wenn sich dann zwei hinter dem Stadion treffen und sich auf das Maul geben, ist mir das ziemlich egal. Wenn sie es im Traum machen, wenn alle Kinder unter Umständen, finde ich es nicht mehr so cool. Und das wäre dann eher Hate Speech, weil es wirklich Leute, andere Leute auch betrifft. Und es sind häufiger Leute, die sich selber nicht wehren können. Ich denke, das ist immer dieser Machtfaktor. Und es sind Leute, die sich dann eingeschüchtert fühlen. Und das ist für uns halt dann Hate Speech. Und dann ist es mega schön, wenn sie sich jetzt nicht angegriffen fühlen. Aber vielleicht gibt es Menschen, die sich dann wirklich angegriffen fühlen. Und es gibt eine Verschiebung von einem Narrativ. Und man probiert, ganze Personengruppen ganz klar an den Rand zu drängen von einer Gesellschaft, oder? Und das ist so etwas der Unterschied. Aber es gibt ganz viel im Internet, das ich sehr unanständig finde, aber mir dann etwas egal ist. Ja, oder wo ich nicht aufstehe dafür, um die Leute zu bevormunden oder ihnen zu sagen, wie sie miteinander diskutieren haben. So.
Ja. Es gibt sehr öffentliche Personen, zum Beispiel Donald Trump, die ja ständig Grenzen überschreiten und auch scheinbar ohne Konsequenzen. Ich kann mir vorstellen, dass das andere Leute ermutigt, auch Grenzen zu überschreiten, weil der macht das ja und dem passiert ja nichts. Stimmt das? Und was kann man dagegen tun?
Finde ich eine sehr spannende Frage. Ich finde auch diese Influencer-Gesellschaft würden das mega gerne mal untersuchen, ob es eben einen Unterschied spielt. Man hat ja ganz lange so diesen Don't Feed the Troll Mantra gedient und einfach, man wollte nicht auf Hass reagieren, weil sonst hat die Person ja noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das hat uns nicht sehr viel weitergebracht, habe ich das Gefühl. Und ich denke, gerade eigentlich bei berühmten Persönlichkeiten, finde ich aber, wäre es mega spannend zu schauen, würde dann der Tweet, auf den ich reagiere, hat er dann eigentlich einen negativen Einfluss, weil er eben dann wirklich den Reach vergrößert, als vielleicht bei einer normalen Person, die nicht hunderttausende Follower hat, die sich vielleicht eher etwas sagen lässt, oder? Und ich möchte auch nicht in der Haut stecken, von diesen Plattformen zu entscheiden, was man dann mit solchen Menschen macht. Ich finde grundsätzlich, jeder Mensch hat die gleichen Rechte, egal ob im Bundeshaus, auf der Treppe oder im Internet, aber das ist meine Haltung, genau. Mhm.
Ich habe eine Frage bezüglich, was jetzt Hate Speech ist, weil es gibt ja die Strategie, gewisse anscheinend harmlose Begriffe dann umzudeuten, also dieses Dog-Whistling-Konzept. Sobald man jetzt die Netiquette anpassen würde, dann würden einfach neue Begriffe verwendet werden, um den gleichen Hass zu transportieren. Also man müsste wie mega on top of this development sein. Und habt ihr da irgendwas an Erfahrung oder eine Strategie, wie man versuchen könnte, dann vielleicht sogar präventiv solche Begriffe dann doch irgendwie wieder zu verhindern oder superschnelle Iterationen der Netiquette oder irgendwas in die Richtung?
Also ich glaube, die Netiquette bleibt ja gleich. Es ist wirklich die Frage, möchte ich jemanden verletzen und verletzt es jemanden? Weil ich glaube, es ist ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, der wirklich dann ganz genau versteht, was mit diesen Codes auch gemeint ist, oder? Und dort finde ich auch, wenn sich Leute nicht angegriffen fühlen, weil es eine sehr kleine Personengruppe ist, finde ich das immer noch schädlich und dann können wir über Radikalisierungsmechanismen reden und so weiter und so fort. Aber ich denke jetzt aus Opfersicht, die wenigsten verstehen, glaube ich, in jeder Sekunde schon ganz klar, wie man sie wirklich beleidigen möchte. Und dann wirklich den Aufruf an Menschen, die nicht selber betroffen sind, wenn man das mitbekommt, dass man sich dagegen stellt. Und das bin ich immer wieder so erstaunt. Wir haben mal geschaut, in einer der Zeitungen sind es pro Woche 40 Nasen, die den ganzen Hate Speech schreiben. Und es tut mir leid, aber wir könnten morgen alle anfangen, wirklich Counter-Speech zu betreiben und ich wäre sicher, die Schweiz würde in ein paar Wochen besser aussehen. Und dort finde ich schon, verdammt nochmal, etwas Verantwortung zu übernehmen als Gesellschaft und diese Zivilcourage zu zeigen, vor allem wenn man selber nicht betroffen ist, wäre halt einfach schon noch schön so.
Eine Frage von meiner Seite jetzt. Ist der Hate Speech vor allem, also in den Kommentaren kannst du ja auf den initialen Beitrag einen Kommentar setzen und du kannst auf einen Kommentar antworten. Wo ist es mehr? Also ich habe das Gefühl, der Hate Speech kommt mehr bei den Antworten auf die anderen Kommentare als auf den Beitrag. Oder ist das jetzt aus deiner Sicht, was würdest du sagen, ist das etwa...
Hey, man muss sagen, dass die Schweiz kaum Hate Speech veröffentlicht auf den Medienplattformen. Dafür wird zu viel gelöscht.
Okay.
Ja, es wird
was würde jetzt der Spiegel sagen, wenn du sagst, oder der Standard, die
nur... Ja, das müssen wir mal... Der Standard hat wirklich einen Moderator... Also der Standard versucht weg von der Kommentarspalte hin zu wirklich Diskussion. Der Spiegel auch, die haben jetzt auch ihr Konzept völlig geändert und wir werden uns das gerne mal anschauen, es ist spannend. Es ist eine ganz andere Geschichte. Aber genau, wir haben in diesem einen Experiment mit einem Medienhaus... hat es ein Mensch, der hat in den 3 Monaten 25.000 Kommentare geschrieben. Und wir haben uns dann gefragt, das ist sicher ein Bot, aber effektiv nicht. Also er hat wirklich interagiert mit Menschen und einfach nur zu sagen, es gibt auch Leute, und das ist auch wieder wichtig, die dort wirklich ein Sprachrohr finden und sich gehört fühlen. Und das ist manchmal auch nicht so schlecht. Ich denke an die Gesellschaft, und wir haben das erlebt in verschiedenen Krisen. Ich glaube wirklich, es ist notwendig, dass wir Diskussionen führen, wo wir gehört werden und uns gehört fühlen, oder? Aber es wäre schön, wenn es anständig bleibt, genau.
Ja, der letzte Kommentar passt sehr gut zu meiner Frage. Gibt es da Untersuchungen, was diese Menschen antreibt? Eben diese paar wenigen Leute, ein Teil kam jetzt schon, was sind andere Gründe?
Ja, ich glaube, ich weiß leider viel zu wenig. Es wäre wirklich mein großer Wunsch, da mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen. ja, was wir wissen, dass auch dort, wie beim Mobbing, ich glaube, es gibt so sehr, es sind viel auch junge Leute, es sind auch die Menschen, die am meisten betroffen sind von Hassrede, sie sind häufig betroffen im Gaming-Kontext, es ist nicht so klar und diese jungen Leute sind dann Opfer und Täter gleichzeitig, wie bei vielen anderen Phänomenen auch, oder? Also es, man hat wirklich so etwas, dieses Bild gebrandmarkt vom 65-jährigen Mann zu Hause und vielleicht ist das eine gute Erzählung, aber ich kann es schlicht nicht, wir können es schlicht nicht bestätigen, ob das stimmt oder vielleicht je nach Medium, aber es gibt auch viele Medien, die werden nur noch konsumiert von 65-jährigen Männern. Also insofern ist es auch nicht überraschend, dass dort dann mehr Männer hasserfüllt sind. Also ich wäre vorsichtig damit grundsätzlich, aber es würde mich schon interessieren. Ich denke immer, dass Faktoren wie Isolation, alleine sein, ich denke, diese Menschen sind definitiv nicht sehr zufrieden. Das ist so, ich glaube, darauf kann man sich einigen und nicht, dass es jetzt besser macht, was sie tun, aber genau, ich glaube, es geht ihnen nicht so gut wahrscheinlich.
Ja, was mich jetzt so ein bisschen unzufrieden macht, und das ist keine Kritik an Ihnen als Person, sondern irgendwie auch an diesem Zustand und dem Umgang der Medienhäuser, wenn es denn wirklich nur ein paar Nasen sind, die so viele Kommentare schreiben, wieso kann man dann nicht einfach diese User-Accounts sperren oder für eine bestimmte Zeit einfach die Kommentare deaktivieren für diese einzelnen? Und was ich halt auch noch zu bedenken geben mag, also es stimmt, es wird eigentlich schon zu viel verborgen und ich habe auch schon vom umgekehrten Fall gehört, dass Leute aus ihrer Sicht sehr sachliche Kommentare geschrieben haben, die dann nicht veröffentlicht wurden und sie konnten die Gründe nicht nachvollziehen. Also das ist aus meiner Sicht ein Problem. Wir haben jetzt aber auch viel über die Einschränkung der Meinungsfreiheit von diesen Hatern gesprochen. Und ich finde, man muss halt auch sehen, dass man eigentlich doch große oder sehr eh schon marginalisierte Personengruppen ausschließt, weil die sich einfach die Kommentare nicht mehr anschauen können, was einfach zu viel ist. Also es wäre auch mein Aufruf eigentlich an die Menschen bei der digitalen Gesellschaft, die selber auch Lösungen entwickeln, zu überlegen, wie können wir eigentlich ohne die Meinungsfreiheit so stark einzuschränken, diese Menschen einfach schützen, indem wir zum Beispiel die Möglichkeit geben, vor sich selbst irgendwie Hate Speech Kommentare zu verbergen und die quasi nur auf Klick anzuzeigen. Also man muss es ja nicht unbedingt von der Plattform löschen, sondern es gäbe ja vielleicht individuelle Lösungen, die eigentlich uns als Lesenden wieder mehr Selbstbestimmung gibt.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das ist nicht falsch rübergekommen. Es wird ganz viel gelöscht, was nicht gelöscht werden sollte. Auch. Also genau dort, wo wir reden, es gibt Sachen, die dürfen nicht publiziert werden und dort, finde ich, gibt es auch keine Meinungsfreiheit mehr. Sie endet nämlich genau dort, wo ich die Freiheit, auch die Meinungsfreiheit von jemand anderem eingrenze, oder? Wir reden wirklich von diesem Graubereich und der kann immer noch schmerzhaft sein. Wir sehen auch, dass sehr viele Kommentare gemeldet werden bei den Medien von einfach schlicht anderen politischen Meinungen. Also es ist dann schon so auch etwas die Frage, was echauffiert mich und wenn es mich echauffiert, darf ich das dann irgendwie verbergen. Ich finde auch, wenn es eine technische Lösung gibt, die das so macht, kann man das diskutieren. Grundsätzlich für eine Demokratie wäre es, glaube ich, noch gut, wenn ich auch kontrahente Meinungen aushalten kann. So. Aber ganz klar, dort, wo wir wirklich von Hate Speech reden, das gehört gelöscht. Das bin ich mega einverstanden. Wir sind aber in einer Situation, wo die Medien zwar sehr viel löschen und Social Media nichts löscht und wir uns einfach überlegen müssen, was finden wir für Lösungen für den Ist-Zustand, um Menschen zu schützen, die sich dem aussetzen müssen. Und wir haben da einiges an Ideen, aber es ist sicher nicht einfach, aber ich bin ganz einverstanden, ja. Man muss nicht Hater schützen, ich finde auch nicht, ja.
Wenn das jetzt so ein Aufwand ist, diese Moderation aufzuziehen und ja, wirklich so wenige Leute so viel Müll produzieren, lohnt es sich für die Medien dann überhaupt im Endeffekt, die Kommentarspalten offen zu halten?
Ja, ich glaube, die Diskussion wird auch immer wieder geführt. Ich glaube, es gibt ein Bedürfnis an Diskussion oder es sollte ein Bedürfnis geben. Es war mal die Kommentarspalte, war mal die Idee, dass jemand in der Bevölkerung einfach noch mehr weiß als die Person, die es geschrieben hat oder eine andere Sichtweise einbringen könnte oder eine persönliche Geschichte und das war wahrscheinlich mal die Idee. Und zwar nicht die Idee, dass es wirklich der Abfall ist von allem, was man sich gerade durch den Kopf hat gehen lassen, oder? Und ich finde, das wäre effektiv eine Erweiterung von Diskussionsräumen, die total wichtig wären. Aber im Moment ist es einfach nicht so. Im Moment ist es eine sehr kleine Gruppe, die dort sehr wütend ist, und es schließt wahnsinnig viele Menschen aus, die sich einfach nicht wohlfühlen. Der Spiegel hat mal die Frauen, die lesen, 50% gefragt, warum kommentiert die nicht? Und sie sagen genau das: Wenn ich mich nicht sicher fühle, dann kommentiere ich nicht mit. Und das ist ein riesiger Verlust im Endeffekt.
Also die verschiedenen Medien in der Hand haben, also die NZZ macht nur sehr selten Kommentare auf. Und ich glaube, 20 Minuten bei gewissen Themen, News etc., sperren sie es von Anfang an. Also vor allem, glaube ich, so Unfälle oder solche Sachen, wo sofort wieder weiss, Suizid genau, etc. Ja, ja. Da gibt es anscheinend auch ein bisschen eine verschiedene Kodexhaltung dieser verschiedenen Medienhäuser.
Ja, also die meisten eigentlich, wenn es um persönliche Geschichten geht, kann man nicht mehr kommentieren, was auch sinnvoll ist, weil es wirklich wahnsinnig angriffig ist. Ich sehe wenig Medienhäuser, die, wenn es um Frauenstreik geht, die Kommentarspalte öffnen. Nach dem 7. Oktober konnte man nirgends diskutieren. Ich verstehe das, weil der Aufwand ist groß und die Qualität ist schlecht. Und gleichzeitig wäre es mega schön, man hätte einen Ort, wo man fragen dürfte, diskutieren dürfte. Und vielleicht ist die digitale Welt für das nicht immer ganz geeignet, weil man vielleicht Emotionen braucht und sie spüren kann, aber wir müssen diese Diskussion führen im Endeffekt. Und auch wenn ich den Frau Steig cool finde, darf ihn jemand blöd finden. Ich lebe damit.
Ich habe eine Frage, von der ich sehr mir bewusst bin, dass die sehr schnell in Richtung Verschwörungserzählungen gehen kann. Und ich möchte das bewusst nicht so gefragt verstanden haben. Und zwar, wir wissen ja, im US-Wahlkampf gab es Einfluss von Trollformen, die enorm viel, ich sag mal, divisive, aber auch Hate Speech produziert haben. Wenn ich jetzt anschaue, oh, es gibt irgendwie 10 BenutzerInnen, die so viel Kommentare schreiben, habt ihr euch mal überlegt, ob das auch vielleicht beruflich oder halt mit Intent gemacht wird, also ob da etwas dahinter steckt, was nicht nur eine persönliche Meinung ist, sondern jemand, der bewusst versucht, keine Ahnung, Hass anzustacheln oder gewisse Narrative, mir kommt jetzt Klimakatastrophe oder so in den Sinn, weiterhin zu platzieren.
Ja, dann sind wir schon sehr im Fake News Thema oder ja, Missinformation. In der Schweiz können wir das in der Kommentarspalte nicht so nachvollziehen. Ich bin aber im engen Kontakt auch mit unseren deutschen Kolleginnen von HateAid. Die erzählen ganz andere Geschichten, auch von krassen Hetzjagden, die sehr gut koordiniert sind. Und ich denke eher, im Moment haben wir mehr ein Problem mit bezahlten Menschen als mit sinnvollen Bots. Das glaube ich durchaus auch. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einer Forscherin aus der Schweiz, die hat untersucht, wie so Telegram sich verändert hat, und sie hat sich angeschaut so von Covid und was genau dort sich rum erzählt hat und wie der Wechsel smooth war von Covid zu Putin. So. Und zwar ziemlich durchgehend. Und ob das gesteuert ist oder nicht, ich finde auch immer wieder, auch in dieser ganzen Diskussion rund um wie viel Einfluss nehmen andere Länder und auch Russland. Ich glaube sicher, es gibt da ganz große Bestrebungen, aber gleichzeitig muss man auch immer wieder sehen, dass die Leute auch ohne Putin ziemlich dumm sein können. Also es gab eine riesige Geschichte um Kate, um die Prinzessin, und dann gab es ganz viele Geschichten, was mit ihr passiert sein könnte, und es gibt ganz viel Fake News und irgendwelche Geschichten, und dann kam eine Headline: Das war Russland. Und dann waren alle wie, ah ja, dann. Aber sorry, es gab einfach mega viele Leute, die irgendwelche Geschichten locker verbreitet haben, wo ich auch finde, eine gewisse Verantwortung könnte einem schon auch noch treffen, sich zu überlegen, was man hier verbreitet. Also ich finde so, man macht es sich manchmal etwas zu einfach zu sagen, das ist eh Propaganda, das ist eh einfach beeinflusst, und dann nimmt man auch die Verantwortung etwas weg von der Bevölkerung zu sagen, hey, aber wir müssen doch zu unserer Demokratie stehen und wir müssen uns einsetzen und wir müssen überlegen, wie wir damit umgehen.
Also im People's-Bereich gab es ja früher die Glückspost, die auch auf Geschichten erfunden hat, um ein bisschen Reaktionen zu halten. Ja, ich sehe das Signal. Wir beenden jetzt am bald den Stream. Ich möchte auch alle, die noch zuschauen, auf die nächsten Termine aufmerksam machen. Also wir gehen jetzt in die Sommerpause. Danach etc. Ein Donnerstag, 19. September, 17. Oktober und 21. November. 19. September wird es wahrscheinlich um das Thema EID gehen. In diesem Sinne möchte ich jetzt hier den Stream schließen und danke allen, die jetzt live zuschauen oder zu welchem Zeitpunkt auch immer. Wir freuen uns auf eure positiven, optimistischen Kommentare. Und ein großer Applaus für unsere Rednerin.